Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast zur Energiewende. Die chemische Industrie ist in Deutschland der drittgrößte Industriezweig. Gleichzeitig ist sie der industrielle Sektor mit dem höchsten Endenergieverbrauch und zählt zu den klimaschädlichsten Industriezweigen, leider. Die Herstellung chemischer Grundstoffe ist gemessen an der Wertschöpfung extrem energieaufwendig. Allein in Deutschland, da betrug 2023 der Energiebedarf der chemischen Industrie etwa 171 Terawattstunden. Ja, und wir, liebes Publikum, sprechen heute darüber, wie der Anteil von erneuerbarem Strom bei der Energieversorgung dieser Industrie gesteigert werden kann. Und dazu haben wir im virtuellen Studio zwei ganz tolle Gäste eingeladen, und zwar Professor Ulrike Krever und Patrick Stenner. Herzlich willkommen an euch beide.
Vielen Dank. Hallo.
Hallo Daniel, freut mich dabei zu sein.
Ja, Ulrike, du bist Professorin und Leiterin des Instituts für angewandte Materialien, elektrochemische Technologien am KIT. Und Patrick, du bist Head of Electrochemical Processes and Exploration bei Evonik. So Ulrike, wir sprechen heute über die Elektrifizierung der chemischen Industrie und wie Feinchemikalien CO2-ärmer produziert werden können. Hol uns da bitte ganz vorne mal ab, was sind denn überhaupt Feinchemikalien genau und wofür werden sie denn bisher so eingesetzt?
Wenn man die Anzahl der Chemikalien anschaut, ist das der Großteil der Chemikalien, allerdings nicht der Menge. Sozusagen. Wir haben Feinchemikalien als Pharmawirkstoffe, als Lacke, als Farben, Duftstoffe, Lebensmittelzusätze und Ähnliches. Und ich habe auch eine Zahl mitgebracht. Wir haben ungefähr 100 Millionen chemische Verbindungen, die bekannt sind. 100.000 sind auf dem Markt. Und davon sind im Prinzip 90% der Gesamtmenge von 3000 Einzelstoffen und der Rest sind dann diese Feinchemikalien größtenteils. Das sind größere Moleküle, die verschiedene funktionale Eigenschaften haben und die dann eingesetzt werden.
Ja, Patrick, wie ist das denn im Moment jetzt der Ist-Zustand in der Industrie? Wie werden denn diese Feinchemikalien bisher hergestellt und was gibt's denn für Probleme denn mit diesem Herstellungsprozess?
Ja, es gibt verschiedene Synthesewege, um diese Feinchemikalien herzustellen. Zum Beispiel gibt es eben organische Synthesen oder katalytische Synthesen oder auch Bioverfahren, um solche Feinchemikalien herzustellen. Aber bei all diesen Verfahren gibt es immer Nachteile. Ein Nachteil sind natürlich die hohen Kosten, der Energiebedarf. Ebenso sind auch die Umweltbelastungen eben höher, weil man eben noch Seitenreaktionen hat. Das heißt, man hat Nebenprodukte, die dabei noch entstehen. Und das alles kann man teilweise mit elektrochemischen Prozessen eben ersetzen.
Ulrike, ihr arbeitet beide in einem Projekt des Bundes namens ETHOS und ihr arbeitet dort daran, also Forschungseinrichtungen und Industrie gemeinsam, die Elektrifizierung der chemischen Industrie voranzutreiben. Jetzt mal so aus deiner Forschungswarte, was denkst du, wie schnell kann dieser Umstieg auf erneuerbaren Strom denn gelingen in der Industrie?
Wenn man von der Elektrifizierung der chemischen Industrie spricht, kann man natürlich sagen, wir elektrifizieren die Heizung, wir elektrifizieren Trennverfahren. Was wir machen, wir gucken uns die Elektrifizierung der Reaktoren an, also Elektrosynthese. Was ist der Vorteil der Feinchemikalien? Die Feinchemikalien geben mehr Revenue pro Kilogramm ab. Jetzt die Frage, wie schnell kann es gehen? Also es gibt schon Prozesse, die laufen seit 40 Jahren, zum Beispiel bei der BASF. Aber das sind noch nur vereinzelte Sachen. Und jetzt, wo wir in Schwung kommen mit der Elektrifizierung vieler Teile der Gesellschaft, kann die chemische Industrie sich natürlich auch mehr elektrifizieren. Und wir hoffen, dass ein großer Teil jetzt umgewandelt werden kann. Das wird nicht auf einmal gehen, das wird ein bisschen länger dauern. Also ich denke, die ersten Prozesse kommen jetzt immer peu à peu. Und bis wir dann einen großen Teil umgestellt haben, kann man wahrscheinlich schon so um die 10, 15 Jahre rechnen, würde ich behaupten. Ja, vielleicht sozusagen Patrick lächelt, vielleicht ist das noch ein bisschen sportlich gedacht, aber wir hoffen, dass wir jetzt bei der Industrie, die dort schon relativ lange auf einem sehr niedrigen Level unterwegs war, dass wir das jetzt eben professionalisieren, verbreiten können, abrampen können. Und dafür entwickeln wir auch die Methoden.
Patrick, du hast erzählt, so diese Prozesse, diese Technikmethoden, die gibt es eigentlich schon ziemlich lange. Das hat mich so ein bisschen an die Elektromobilität oder Elektroautos erinnert, die es ja auch schon sehr, sehr früh gab, die dann aber ein bisschen in der Versenkung verschwunden sind, weil sie vom Verbrenner überholt wurden. Gib doch da mal kurz einen historischen Abriss. Das ist ja ganz spannend für uns, da vielleicht mal diesen Einblick zu bekommen.
Tatsächlich ist es ziemlich ähnlich zu der Automobilindustrie. Also schon Anfang des 19. Jahrhunderts gab es eigentlich einige elektrochemische Prozesse. Tatsächlich war der prozentuale Anteil höher als heutzutage. Und es gab zum Beispiel schon 1892 hier am Standort in Hanau, wo ich herkomme, da gab es schon die erste Silberabscheidung, also schon sehr früh. Und dann schon um 1900 schon einige, also Anfang des 19. Jahrhunderts schon einige elektrochemische Prozesse. Und dann ist das aber mehr und mehr verdrängt worden, einfach dadurch, dass die fossilen Brennstoffe billiger waren. Und deswegen ist die Elektrochemie mehr und mehr zurückgegangen. Man hat es dann nur noch da gemacht, wo es keine andere Möglichkeit gibt. Und ein Beispiel dafür ist auch heutzutage noch der größte elektrochemische Prozess, ist die Chloralkali-Elektrolyse, wo man aus Natriumchlorid Chlor und Natronlauge macht. Und viele andere Verfahren sind dann einfach in den Hintergrund getreten. Und jetzt aber so vor 6, 7, 8 Jahren kam plötzlich wieder diese Wende. Mit der Elektrifizierung der Industrie hat man die Elektrochemie wieder entdeckt. Und also man merkt es auch, dass viele neue Lehrstühle entstehen, aber auch die Industrie wieder da stärker einsteigt, Forschung betreibt, wie bei uns bei der Evonik. Da stärken wir das stark, hatten auch neulich Besuch gerade von unserem Vorstandsvorsitzenden bei uns in der Elektrochemie. Das war natürlich eine Ehre und haben uns sehr gefreut und motiviert. Und es zeigt, dass eben da ist das Interesse geht und die Chance besteht eben hier, den Carbon Footprint. Das ist das, was wir erreichen wollen, den Carbon Footprint reduzieren von unseren Produkten.
Jetzt kommt Werbung.
Du hast eine PV-Anlage, aber deine Autarkierate liegt trotzdem nur bei 30%. Du nutzt schon dynamische Stromtarife, aber ein einschlägiger Einspareffekt, der lässt auf sich warten. Dann mach jetzt deine Steckdose zur Spardose. Egal was deine Ausgangssituation ist, mit dem neuen Joule One, dem Plug-and-Play-Batteriespeicher mit 10 Kilowattstunden Kapazität, da machst du dich jetzt endlich maximal unabhängig vom Stromnetz.
Und das Ganze geht komplett ohne Elektriker und ganz ohne Aufwand. Einfach in eine haushaltsübliche Steckdose einstecken und schon speichert der Joule One den überschüssigen Strom deiner PV-Dachanlage vom Tag für den Abend. Oder der Speicher lädt sich in Zeiten von negativen bzw. niedrigen Strompreisen auf und stellt dir den Strom dann bereit, wenn du ihn am dringendsten brauchst.
Und wenn sich der Joule One nach nur wenigen Jahren amortisiert hat, dann erzielt er praktisch Jahr für Jahr Gewinne. Ein typischer Mehrpersonenhaushalt mit 10 Kilowatt Peak PV-Dachanlage, Wärmepumpe und entsprechendem Verbrauch, der zeigt, der Joule One amortisiert sich nach nur rund 6,5 Jahren.
Im Menü, da gibt's beim Joule One 3 Modi, wie du effektiv sparen kannst. Szenario 1, der klassische PV-Überschuss. Da lädt die Batterie bei überschüssiger Solarproduktion und entlädt dann, wenn dein PV-Strom da ist. Szenario 2, das Auto-Trading. Da lädt das System automatisch bei niedrigen Strompreisen und entlädt bei hohen Preisen. Und Szenario 3 ist dann die manuelle Steuerung von Lade- und Entladeleistung.
Also zusammengefasst, mit dem Joule One erlebst du, wie einfach Energieunabhängigkeit sein kann. Übrigens, der Joule One ist natürlich echte Ingenieurskunst aus Deutschland mit ästhetischem Design im Möbelstil. Also schaut euch das gerne mal an und erfahrt mehr auf www.einfachspeichern.de.
Ulrike, jetzt frage ich mich natürlich, die Industrie, die ja gibt an seit Jahren eigentlich, dass der Strompreis viel zu hoch ist und sie damit nicht wettbewerbsfähig sein können. Wie ist das denn, wenn wir jetzt sagen, naja, wir wollen hier ziemlich viel elektrifizieren in diesem Bereich. Wie kann das mit solchen Strompreisen denn wettbewerbsfähig werden?
Das hängt vom Prozess selber ab. Also es gibt, Patrick hat mir zum Beispiel Prozesse genannt, bei denen das der Strom so ungefähr um die 25% der Gesamtbetriebskosten ausmacht. Es gibt dann aber auch Fälle, wo es mehr oder weniger ist. Wenn wir jetzt an die Elektrolyse denken, dann ist aber die Feinchemikalienproduktion weit weniger sensitiv auf den Preis, weil wir ja Feinchemikalien produzieren, die einen ordentlichen Preis haben. Also die können schon mal 1.000 Euro oder mehr pro Kilogramm kosten.
Patrick, jetzt kommen wir mal zu dem Verfahren der organischen Elektrosynthese, über die wir heute ein bisschen näher sprechen wollen. Es ist ein chemisches Verfahren, das elektrische Energie nutzt, um chemische Reaktionen anzutreiben und dann neue Verbindungen herzustellen. Jetzt haben, glaube ich, viele im Podcast schon gehört und verstanden, Elektrolyse, was das genau ist. Kannst du das mal gegenüberstellen, was Elektrolyse ist und organische Elektrosynthese, wie die sich unterscheiden?
Elektrolyse ist eigentlich der Überbegriff über alle elektrochemische Verfahren. Da hat man eben eine Anode und eine Kathode Und dann hat man eine Reduktion an der Kathode oder eben eine Oxidation an der Anode. Das ist immer das, was wir eigentlich immer machen bei allen Elektrolysen. Und jetzt darunter gibt es eben verschiedene Anwendungen. Eine davon ist zum Beispiel die anorganische Elektrolyse. Das hatte ich schon vorher kurz angesprochen mit der Chloralkali-Elektrolyse, klassische anorganische Elektrolyse. Ein anderes Verfahren ist eben das, worum wir uns beschäftigen bei Ethos mit der Ulrike zusammen. Da geht es dann um die organische Elektrolyse. Da setzt man eben hauptsächlich organische Stoffe ein. Anorganische und organisch sind die Synthesen und hinten dran im Downstreaming kann man auch viel mit Elektrochemie machen und Strom nutzen, um dann wieder aus Seitenströmen Rohstoffe herzustellen. Das ist die Elektrodialyse, auch sehr spannend für uns. Das sind so die drei Hauptverfahren. Und bei der organischen Synthese jetzt ganz speziell ist eben, dass wir den Strom nutzen, wie du es auch schon gesagt hast, praktisch um Chemikalien zu ersetzen, Oxidationsmittel, Reaktanten zu ersetzen durch Strom, durch Elektronen. Und dann habe ich natürlich einen riesen Vorteil, gerade in dieser Versorgungskette. Das heißt also, ich kann den Strom nutzen, Elektronen nutzen und muss keine Chemikalie reingeben. Und somit können wir dann unsere Feinchemikalie synthetisieren. Also ganz, ganz spannend.
Ja, liebes Publikum, wenn ihr das auch spannend findet, dass wir uns hier in diesem Podcast auch öfter Themen widmen, über die man normalerweise nicht so wirklich viel erfährt, dann lasst uns doch gerne ein Like da und drückt mal auf Abonnieren. Ulrike, wir haben es schon gerade gehört von Patrick, dass das enorme Vorteile hat. Kannst du da noch mal ein bisschen näher reingehen, was diese Vorteile der organischen Elektrosynthese genau jetzt auf die Produktion von Feinchemikalien bezogen sind?
Also klassischerweise diese Feinchemikalien, da reagiert der Ausgangsstoff mit einem weiteren Reaktanten und die sind meistens sehr toxisch, wenn man das chemisch macht. Und jetzt haben wir eben stattdessen docken jetzt diese Feinchemikalien Ausgangsstoffe an die Elektrode an, bringen da ihr Elektron oder geben das ab. Und wir sparen damit enorm viele und zwar auch aggressive Substanzen, die ich ja brauche, um die vereinten Chemikalien auseinanderzunehmen. Das Zweite ist, wir können damit natürlich sozusagen weniger Abfall, Ressourceneffizienz, wir können damit bei der Aufreinigung sparen sozusagen. Das heißt, insgesamt sind die Prozesse umweltfreundlicher. Wir können dadurch, dass wir Strom einsetzen, wenn er erneuerbar ist, haben wir auch eine Defossilisierung. Was man noch sagen kann, dadurch, dass wir jetzt auch Strom haben, können wir das theoretisch auch dynamisch betreiben. Wir können das also je nach Strom Availability kann man die dann runter oder hochfahren oder zumindest in einem gewissen Bereich. Und ein weiterer Vorteil ist, wenn ich den Strom eben auf Null setze, dann hört die Reaktion auf. Das heißt, ich habe auch einen Sicherheitsvorteil an dieser Stelle. Ich kann das also sofort stoppen.
Ihr habt im Vorgespräch beide davon ja regelrecht geschwärmt, kann ich sagen, dass die Elektrochemie so elegante Lösungen bietet jetzt für diese Synthese. Ulrike, kannst du da nochmal ein bisschen reingehen und das Publikum auch mitnehmen? Warum habt ihr so geschwärmt? Was ist so elegant daran?
Im Prinzip sind das die Vorteile, die ich eben genannt habe. Das ist ein kleiner Reaktor, der eben dynamisch betrieben werden kann, weniger toxische Stoffe benötigt. Und das ganze Verfahren ist relativ flexibel. Also es gibt schon ziemlich viele Chemikalien, mit denen man das umsetzen kann. Es gibt noch einen weiteren Vorteil, wenn man sich die Feinchemikalienproduktion anschaut. Es gibt an vielen Feinchemikalienproduktionen, wo Wasserstoffatome abgetrennt werden und mit anderen funktionalen Gruppen ersetzt werden. Und was macht der Wasserstoffatom dann? Das geht zur Gegenelektrode und wir produzieren Wasserstoff. Und das heißt, wir haben auf einmal einen Reaktor, wo wir sowohl die Feinchemikalien produzieren als auch Wasserstoff. Das ist natürlich auch sehr elegant.
Ja, Patrick, gibt's denn dann Produkte jetzt, die tatsächlich irgendwie da mit hergestellt wurden mit diesem Verfahren schon heute, die wir vielleicht in unserem Haushalt haben oder die wir grundsätzlich irgendwie kennen?
Ja, tatsächlich. Vielleicht jeden Tag benutzen wir das sogar und zwar einmal im Shampoo. Da ist Lysmeral enthalten, ist eine Zwischenstufe. Das ist so der Duft von den Maiglöckchen und das wird elektrochemisch synthetisiert. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Nylon. Da gibt es auch einen Teil elektrochemische Synthese drin von einem Vorprodukt, was dann später in Strumpfhosen drin ist. Also so hat man das schon, nur natürlich ist es immer nur eine Zwischenstufe, die man da macht. Und daher ist es vielleicht nicht so bekannt.
Und Ulrike, wenn wir jetzt mal ins Labor gehen, jetzt noch nicht in diesem industriellen Maßstab, kann man denn derzeit so im Labor schon alle Feinchemikalien, die es so gibt, durch diese organische Elektrosynthese herstellen?
Ich würde sagen, einen guten Teil kann man herstellen, aber auch nicht alle. Alle braucht man auch nicht unbedingt herstellen, aber elektroorganische Synthetiker arbeiten daran, insbesondere auch die kritischen mit den toxischen Stoffen auszutauschen. Das geht. Also es gibt eine vier- oder fünfstellige Anzahl an Prozessen, die da schon unterwegs ist.
Und Patrick, wenn man jetzt diese Feinchemikalien, die unterschiedlichen, nimmt, sind dann da die Verfahren oder Methoden dann sehr unterschiedlich oder ist das im Prinzip immer der gleiche Ablauf?
Wenn man bei mir ins Labor geht, dann sieht man ganz viele Abzüge und da stehen immer so viereckige Kästen drin und dann gehen so zwei Kabel raus und dann ganz viele Schläuche. Und dann ein Besucher sagte mal, das sieht bei dir ja alles gleich aus. Und dann sage ich, ja, das sieht schon alles gleich aus, aber innen drin ist alles anders. Und also die Reaktoren sind immer ähnlich aufgebaut, versuchen wir immer ähnlich aufzubauen, das ist auch ein Ziel von Ethos, aber innen drin ist natürlich das Entscheidende. Man hat ja immer zwei planparallele Platten eigentlich und dann strömt eben unsere Lösung dadurch, dann wird eben Strom angelegt, oxidiert, reduziert, je nachdem, was ich herstellen möchte und dann hinterher kommt eben dann nochmal dieses Downstreaming-Prozess, aber das ist immer gleich aufgebaut eigentlich. Was man anpassen muss, sind natürlich die Parameter. Das ist immer das große Geheimnis, was ich anlegen muss und das Elektrodenmaterial. Denn das beschreibt ja wiederum das Potenzial, was ich brauche. Und darin unterscheiden sich eigentlich die Reaktoren. Aber im Aufbau sind die immer sehr ähnlich. Und dann hinterher ist es wie bei einer organischen Synthese auch. Ich habe halt die Reaktionszeit, ich habe Temperatur, ich habe das Lösemittel. Aber bei Elektrochemie brauche ich eben noch den Strom und das Elektrodenmaterial, was ich da variieren muss.
Gehen wir da mal ein bisschen tiefer rein. Wir haben uns im Voraus einen Stoff ausgesucht, der heißt Cystein, an dem wir das so ein bisschen mal durchspielen können. Und Patrick, beschreibt das doch mal gerne. Das ist ja, so wie ich das verstanden habe, ein Stoff, der wird in dem medizinischen Bereich eingesetzt, zum Beispiel zur Schleimlösung. Wir kennen das jetzt gerade alle, herbstliche Tage, da haben viele Husten und sowas. Also dafür wird das scheinbar eingesetzt, gleichzeitig aber auch in pflanzlichen Fleischalternativen. Auch aktuelles Thema, die veganen Schnitzel, die nicht mehr Schnitzel genannt werden dürfen. Wie sieht denn da jetzt der Prozessaufbau genau aus? Du hast es gerade schon ein bisschen angeschnitten, aber mach das ruhig mal ein bisschen detaillierter da an diesem Beispiel, bitte.
Okay, also der Rohstoff, das ist das Cystein mit IN hinten geschrieben und das ist ein Disulfidimer und das wird gewonnen über eine Hydrolyse von Vogelfedern. Und dann hat man eine Lösung mit dem Cystein enthalten und das durchströmt jetzt, was ich eben gerade beschrieben habe, unseren Reaktor mit den zwei planparallelen Platten und dann wird es reduziert und man erhält dann das Cystein. Bei dem Reaktor ist jetzt noch eine Besonderheit, man braucht noch eine Membran in der Mitte, denn sonst habe ich dann wieder die Rückreaktion, dann oxidiere ich es wieder. Das heißt also, in dem Fall habe ich jetzt ein Zweikammersystem, man spricht dann vom Zweikammersystem, also einmal Anolyt und Katholyt. Und in dem Fall wäre eben der Katholyt das Cystein, das strömt durch die Zelle durch und das kann dann zum Beispiel Ulrike wunderbar simulieren. Und dann erhalten wir dann daraus das Cystein, also unser Hustenlöser, den wir dann später einsetzen können. Das ist jetzt in dem Fall, was wir da machen.
Vielleicht kann ich das kurz ergänzen. Es gibt, du hattest das eben gesagt mit den veganen Schnitzeln, es gibt es natürlich auch in der veganen Art und Weise. Da wird es zum Beispiel aus biologischen Abfällen gemacht, wie aus Oliven oder Dresda, und dann wird das biologisch fermentiert, ist also dann auch vegan. Also ich glaube, neben den Vogelfedern kann man dann auch weitere Sachen einsetzen.
Ja, und eigentlich an dem Beispiel kann man auch gut erkennen den Vorteil von der Elektrochemie, denn normalerweise dieses Verfahren, das gibt's natürlich auch als normale organische Synthese, dann heißt es Birch-Verfahren und dann wird eben Ammoniak und Natrium eingesetzt. Und durch die Elektrochemie fällt es jetzt weg. Ich setze praktisch nur noch Elektronen ein, pumpe Ionen da rein, mache eine Reduktion und erhalte das Cystein. Eigentlich, das ist ein super Beispiel, welche Vorteile die Elektrochemie da bringen kann.
Du hast gerade gesagt, bei dir, der Reaktor, erklär das mal ganz kurz. Das ist jetzt sozusagen, ihr macht da Forschung und Entwicklung dann bei Evonik, jetzt mit verschiedenen Stoffen oder wie läuft das?
Ja, genau. Also bei uns wird das immer so kategorisiert, die einzelnen Prozessschritte bis zur technischen Umsetzung. Vielleicht ist es auch bekannt, das heißt TRL-Level, also Technical Readiness Level ist es immer. Und wir haben natürlich ganz viele Projekte in so einem Technical Readiness 0-1. Das bedeutet, man hat eine Idee. Und dann kommt dann Literaturrecherche dazu und wenn man dann überzeugt ist, dass es funktioniert, dann macht man die ersten Laborversuche und wenn die dann ganz gut klappen, dann geht man den nächsten Schritt und macht die Pilotierung, dann ist man dann zu TRL 4 und 5 und dann kommt eben die große Herausforderung, wenn man es noch weiter upscaled in den großtechnischen Maßstab, dann braucht man größere Reaktoren. Auch das ist bei Elektrochemie eigentlich ganz gut, denn das ist so ein bisschen so ein Numbering Up. Das ist so ähnlich wie bei den Batterien, ist natürlich der Elektrodenabstand bei uns ganz, ganz wichtig, denn der beschreibt auch ein bisschen den Energiebedarf. Das heißt also, wenn ich die Elektronen jetzt weiter auseinanderziehe, dann habe ich einen höheren Potentialabfall, einen höheren Spannungsabfall. Ich brauche mehr Strom und deswegen versuche ich das immer möglichst eng zu machen, Millimeter Abstand oder weniger, Teilweise gibt es auch so ganz moderne Elektrolysen. Bei der Wasserelektrolyse spricht man uns für eine Zero-Gap-Anordnung. Ja, und das ist das, was wir im Labor entwickeln, optimieren bis zum Pilotmaßstab. Und dann kommt der nächste Schritt eben Richtung Skalierung, Richtung großtechnischen Maßstab. Und da ist natürlich auch so, dass im Labor ist es halt alles klein. Man hat 100 Gramm, so ähnlich wie beim Kuchenbacken vielleicht. Wenn man einen Kuchen backt im Backofen, ist kein Problem für die Familie. Aber wenn man dann 1000 Kuchen für die ganze Schule backen will, es geht auch nicht so ohne weiteres. Dann braucht man halt ganz viele Backöfen. So geht es nicht. Und das ist dann einmal die logistische Frage. Und jetzt, am Anfang hatten wir das so kurz erwähnt mit der Renaissance der Elektrochemie. Daran hapert es so momentan so ein bisschen. Es gibt eben noch nicht so viele Supplier, weil es eben erst in den letzten Jahren wieder hochgekommen ist. Deswegen haben wir auch Ethos eigentlich gestartet, damit wir da schneller werden einfach. Und das heißt, wir können jetzt nicht so ohne weiteres die Reaktoren kaufen, so jetzt wie ein Wärmetauscher oder wie eine Kolonne oder so, sondern die werden dann immer noch mal extra angefertigt leider und kann man nicht von der Stange kaufen. Und deswegen dauert es momentan so ein bisschen lange, dieses Upscalen. Und da unterstützt uns eben Ethos, Ulrike mit der Simulation und ganz viele andere, die da noch mit drin sind. Da wird das an verschiedenen Projekten gezeigt. Und wir hier in Hanau, muss ich nochmal Werbung machen, wir haben hier so die Idee von einem Hub zu gründen, so ein Elektrochemie-Hub, wo wir genau das fokussieren wollen. Also praktisch nochmal so eine Zwischenstufe Richtung großtechnischen Reaktor, wo wir die nochmal testen können, genau untersuchen können, bevor wir die großtechnische Umsetzung machen. Das wollen wir zusammen machen, auch mit den Hochschulen. Und mit verschiedenen vielleicht noch Startups mit reinnehmen und natürlich dann auch Anlagenbauer, die uns das dann direkt umsetzen. Denn wir sind ja eigentlich nur ein Chemieunternehmen und kein Apparatebauer.
Ja, das hört sich gerade ganz toll an mit diesem gesamten Projekt, was ihr beide da habt, mit Industrie auf der einen Seite und den Universitäten, der Forschung auf der anderen Seite, dass man im Prinzip wirklich versucht, so in der gesamten chemischen Industrie diese Transformation jetzt anzuschieben und nicht nur irgendwelche Lippenbekenntnisse zu leisten. Patrick, wie sieht das aus? Kann die chemische Industrie da vielleicht gegenüber anderen Industrien auch so eine Art Vorbild werden in der Hinsicht?
Auf alle Fälle. Ich glaube, dass die chemische Industrie da sehr aktiv ist und die Elektrifizierung so zum Transformationsmotor werden kann, auch für andere Industrien. Zum Beispiel wird ja dort auch Reaktoren elektrisch beheizt. Das ist ja auch eine Art Elektrifizierung. Und bei uns, bei der chemischen Industrie, da können wir eben zusätzlich richtig die Elektrochemie anwenden. Das heißt, wir können direkt auf die Elektronen zugreifen, Ionen erzeugen, Reduktion erzeugen, Oxidation erzeugen und damit praktisch Chemikalien minimieren. Ganz wichtig ist nochmal, möchte ich nochmal sagen, ich werde ganz oft angesprochen, dass wenn ich auf Elektrochemie arbeite, dass ja dann immer der elektrische Energiebedarf so hoch ist. Das stimmt nicht immer. Das hängt stark von den Reaktionen ab. Klar, bei der Chloralkali-Elektrolyse ist natürlich der Strombedarf das Dominierende, aber bei unseren Feinchemikalien ist das nicht unbedingt das Dominierende. Was Ulrike vorhin schon mal so gesagt hat, ist der Anteil am OPEX von der elektrischen Energie eigentlich gar nicht so hoch, als Beispiel 25%. Daher möchte ich das nochmal erwähnen, Elektrochemie bedeutet nicht gleich, dass wir hohen elektrischen Energiebedarf haben.
Ulrike, dich würde ich jetzt gerne erst nochmal fragen. Du bist ja jetzt mit diesen ganzen Industrievertretern da zusammen im Projekt. Wie ist das aus deiner Sicht? Wie kompliziert ist diese Überführung dann dieses Verfahrens in den industriellen Maßstab?
Es ist auf jeden Fall ein spannender Prozess, das kann ich sagen. Wenn man sich, also ich gucke ja aus der akademischen Warte. In der Industrie, habe ich gesagt, gab es ein paar einzelne Prozesse schon, aber die wurden immer entwickelt ohne die Akademie dabei. Und jetzt wir als Ingenieurwissenschaftler das erste Mal dabei und gucken uns das an und entwickeln die Methoden. Und da sieht man, dass extrem wenig bisher bekannt ist. Also wie skaliere ich den Reaktor auf? Wenn ich jetzt anfange und screene, wie die optimalen Bedingungen sind auf einem kleinen Maßstab, wie kriege ich dann eigentlich die gleichen Bedingungen hin in der großen Zelle? Das ist überhaupt nicht so trivial. Weitere Fragen, die man sich stellen kann, ist, wie passt der Prozess überhaupt eigentlich ein in den Gesamtprozess? Weil so eine Feinchemikalie, die wird halt nicht nur in einem Schritt produziert, sondern da habe ich eine Aufbereitung, das Produkt muss abgetrennt werden und dann muss ich den Elektrolyten, also das Leitsalz, was da drin ist, den zum Beispiel rezirkulieren. Das heißt, es ist nicht einfach so, dass man jetzt hingeht, einen chemischen Reaktor einfach rausnimmt und dann eine Elektrolyse da reinbringt. Da muss ich die ganze Umgebung auch mit betrachten. Und dann ist auch noch, also eine weitere Frage ist, wann lohnt sich das und wann lohnt sich das nicht? Wann ist denn so ein elektrochemischer Prozess signifikant besser als ein chemischer. Da machen wir dann so technoökonomische Analyse, das heißt, wir gucken an, wann lohnt sich der wirtschaftlich, aber wir machen auch eine ökologische Betrachtung und wir versuchen auch die sozialen Aspekte mitzunehmen.
Hast du da ein konkretes Beispiel schon irgendwie? Also wie weit seid ihr da schon in der Analyse?
Also die Industrie macht das für sich natürlich auch schon. Sonst wären also alle Prozesse, die jetzt draußen sind, die haben schon ihre technoökonomische Analyse hinter sich. Was wir in AdWords jetzt aufbauen, ist ein Tool dafür. Das macht der Jörg Sauer bei uns am KIT. Der setzt das auf, wo er das vergleichen kann. Und das soll dann in der Forschung direkt eingesetzt werden, weil die Forscher screenen eben sehr viele Moleküle durch. Und die Frage ist, auf was man sich fokussiert, damit man auf das richtige Pferd setzt. Das ist vielleicht auch nochmal ein großer Unterschied, wenn man zu anderen Elektrolyseuren geht. Ne? Wasserstoff, wir produzieren Wasserstoff. Da gibt es drei verschiedene Typen, das war's. Dann kann man auch noch sozusagen CO2-Reduktion machen, dann kommt zum Beispiel CO und Wasserstoff raus. Aber bei diesen elektroorganischen Synthesen ist es ein riesengroßer Zoo. Und ich glaube, weswegen das, also ein riesengroßer Zoo, was man produzieren kann. Und wir können ja jetzt als Ingenieure oder Ingenieurinnen nicht alles parallel analysieren. Also kriegt man das hin, dass man für eine gewisse Gruppe so einen typischen Prozess, Aufskalierungsprozess.
Ja, Patrick, so wie ich das jetzt gerade verstanden habe, ist eine der großen Hürden tatsächlich, die Reaktoren dann auch wirklich hoch zu skalieren, also deutlich größer zu machen als jetzt in diesem Forschungs- oder auch Pilotmaßstab. Nimm uns da nochmal mit, wie läuft das denn? Also ihr seid jetzt zusammen in diesem Projekt, da ist jetzt zumindest schon mal irgendwie Forschung und Industrie zusammen, aber sind da auch Anlagenbauer dabei, die jetzt wiederum auch da schon mitarbeiten oder ist das erst ein Schritt, der dann später irgendwie kommt, dass man dann auf Maschinenanlagenbauer zugeht und sagt, wir brauchen das. Wie schnell könnt ihr das liefern oder ist es überhaupt machbar oder so?
Nee, genau, das ist ja auch das Ziel. Da sind Anlagenbauer mit dabei. Das muss ja auch so sein. Das ist auch ganz wichtig, was wir ändern wollen, dass wir es mit den Anlagenbauern zusammen entwickeln, die dann das auch umsetzen können. Denn wenn jetzt da ein Chemiker, reiner Chemiker sitzt, der sich vielleicht nicht so gut mit Apparatebau auskennt und dann entwickelt er irgendeinen ganz tollen Apparat oder hat ganz tolle Gedanken und nachher kann man das nicht umsetzen, dann ist das auch schlecht. Und deswegen wollen wir eben frühzeitig hier praktisch Ingenieurwissenschaften und eben die Chemiker zusammenbringen, um dann eben das schneller in die technische Umsetzung zu bringen. Und das genau hat Ethos eben auf die Fahne geschrieben. Das ist so ein bisschen das Ziel.
Ulrike, China und USA, die haben gemessen am Umsatz eine größere Chemieindustrie insgesamt. Hat man sich denn dort auch so der Elektrifizierung verschrieben und investiert man da auch gerade so viel in diese organische Elektrosynthese? Was habt ihr da so mitbekommen?
Die kurze Antwort ist, in der Industrie sieht man das jetzt nicht so einfach, weil die Industrie generell nicht gerne publiziert, welche Produktionsprozesse sie hat, weil das eben Feinchemikalien sind, da ist sehr viel IP dabei. Was man aber sagen kann, wir sind ja als Ethos mit den Japanern, mit den Engländern, mit den amerikanischen leitenden Forschern verbunden, auch mit den chinesischen. Das einzige Programm, was wirklich dieses Hochskalieren, auch das Zusammenarbeiten mit der Industrie macht, das findet hier in Deutschland in Ethos statt. Die Amerikaner haben auch ein größeres Forschungsprogramm, das ist aber rein akademisch. Dann gibt es ein oder ein paar wenige Prozesse, die dort auch produziert werden, aber auch darüber ist wenig bekannt. Bei den Chinesen sieht man einen Anstieg der Publikationen und es gibt auch, glaube ich, die ein oder andere Produktion, aber ich würde behaupten, das kann sportlich werden, sozusagen, die können da an Dynamik durchaus zulegen und dann muss man sich das anschauen. Aber bisher würde ich sagen, haben wir klar die Nase vorn. Und vielleicht kann ich noch ein drittes Beispiel geben. Die elektroorganische Synthese war bei den Japanern traditionell immer sehr stark. Die haben das über Jahrzehnte auch weiter geforscht, haben auch einzelne Prozesse in der Industrie, aber die akademischen Forscher haben schon lange keinen großen Kontakt zur Chemieindustrie mehr gehabt. Und seit wir AdWords angefangen haben, sozusagen rennt die Chemie den japanischen, also die Chemieindustrie in Japan, den lokalen Wissenschaftlern wieder die Türe ein. Da haben wir sehr viel in Gang gesetzt. Und wir hoffen natürlich, dass diese Dynamik bleibt und wir dadurch natürlich auch ein bisschen unsere Chemieindustrie stärker machen.
Ja, natürlich. Wir drücken alle die Daumen. Dann letzte Frage an euch beide. Patrick, vielleicht kannst du mal anfangen. Seht ihr denn da die deutsche Industrie, aber auch natürlich die Forschung so dahinter auf einem guten Weg, jetzt diese Technologie dort technologische Standards sozusagen weltweit setzen zu können und dann vielleicht auch, gerade wenn die Anlagenbauer dabei sind, dann diese Dinge dann auch irgendwann mal zu exportieren und damit auch echt Geld zu verdienen?
Ja klar, natürlich. Das ist sowas das Ziel. Das Ziel Ganze von dieser ist ja die Transformation der chemischen Industrie. Und da können wir einfach, wenn wir da vorne wegrennen, können wir einfach da führend werden. Das heißt also, das Ziel ist die Reduktion von dem Carbon Footprint auf unseren Produkten. Das ist ein Ziel, dann durch den Einsatz von weniger Chemikalien, um dann vielleicht emissionsfreier zu werden. Das sind die obersten Ziele. Dann ein Nebeneffekt ist natürlich auch dann, dass wir die Versorgungssicherheit vielleicht ein bisschen erhöhen können, indem wir durch elektrochemische Prozesse Teilströme wieder zurückführen können. Die Elektrodialyse, die ich vorhin erwähnt hatte, das sind alles Aspekte, die ganz, ganz wichtig sind für die Zukunft. Und dann können wir auch wettbewerbsfähig sein und die chemische Industrie hier voranbringen.
Ich sehe das ähnlich. Wir haben in Deutschland eine wunderbare Ausgangslage. Wir haben lange die elektroorganische Synthese angeführt in der Welt. Und mit Ethos sind jetzt über 15 Unternehmen dabei, ob im Prinzip die Großchemie und die Pharmaindustrie der Region hier am Rhein, Bayer, Evonik, Merck, BASF, Böhringer, und die sind alle emsig dabei, das umzusetzen. Und ich glaube, wenn wir überlegen, wie kann unsere Chemie zukunftsfähig werden, dann ist das über neue IP, neue Prozesse und diese neuen Ansätze, die sind wir jetzt kräftig dabei mit umzusetzen.
Ja, Ulrike, Patrick, herzlichen Dank für eure Expertise und eure Einschätzung. Liebes Publikum, schreibt uns auch mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Habt ihr davon schon mal irgendwie gehört, von diesem Verfahren? Oder arbeitet ihr vielleicht sogar in der Chemieindustrie und wollt da mal eure Gedanken in den Kommentaren loslassen? Dann immer gerne her damit. Ansonsten sind wir wieder am nächsten Sonntag für euch da. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und noch mehr freuen würden Patrick und ich uns darüber, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Da gibt es meist so eine 5-Sterne-Funktion. Das ist für uns immer ganz toll, wenn wir so wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Wenn nicht schon passiert, dann abonniert doch gerne den Geladen-Podcast und empfiehlt uns auch gerne weiter. Bedanken wollen wir uns bei all unseren Gesprächsgästen, speziell unseren Partnerinstituten und natürlich allen, die hinter den Kulissen sonst noch so mitwirken.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.